Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Mein Name ist Nils, dabei ist mein treuer Gefährte. Hallo Franz.
Hallo Nils. Wir nehmen zum zweiten Mal auf. Beim ersten Mal hat er wunderbar gesagt. Das hat mir besser gefallen als treu. Treu ist ein Hundewort.
Sehr gut. Du bist auch ein wunderbarer Kollege. Ich wollte es nicht zweimal dir unter
nicht die Nase mehr, halten. Nicht mehr. Beim ersten Mal war es noch so, jetzt nicht.
Ja, genau. Er hatte nämlich eben so ein Aufnahmegerät hier gegen einen Blumentopf geschmissen. Damit hast du dir das wunderbar verspielt.
Danke.
Aber sei es drum. Heute geht es um ein spannendes, ein wunderbares Thema.
Das ist wunderbar.
Ja, das auf jeden Fall. Es geht nämlich darum, was du, liebe Zuhörenden, da draußen auf jeden Fall noch vor dem 16. Mai im Garten erledigen solltest. Warum gerade der 16. Mai und eben was es noch zu erledigen gibt, das wird heute alles besprochen.
Nur wenn man einen großen Garten hat oder auch wenn ich ein Hochbeet irgendwo stehen habe? Das zählt immer, oder?
Ich glaube schon, ja. Also solange es irgendwo draußen steht und Sonne auf das trifft, was es da eben wachsen soll, dann kann das relevant sein. Ich kann auch sagen, wir haben diese Folge einen wunderbaren Sponsor endlich mit dabei. Wir sind sehr stolz, endlich ihn heute im Podcast begrüßen zu dürfen.
Alles wunderbar heute.
Würde ich genau gar nicht zu tief drauf eingehen. Das kommt später bestimmt noch einmal zu sprechen.
Weißt du, wer mein Traumsponsor wäre?
Erzähl.
Rat mal, wer wäre dein Traumsponsor?
Das überrumpelt mich jetzt gerade ein bisschen. Der Sponsor, der jetzt gleich natürlich announced wird.
Alles klar. Okay, bei mir wäre es Arte. Ich bin ein großer Arte-Doku-Fan. Also wenn ich irgendwas gucke an Dokus, dann sind es meistens Arte-Dokus, weil die einen eigentlich nie enttäuschen. Außer einmal. Ich wollte jetzt nämlich die neue Arte-Doku zum Thema Kosmos Boden mir angucken. Und da geht's um Boden und da wurde auch so ein bisschen vor allen Dingen der Gartenboden beleuchtet. Und das Erste, was sie da gemacht haben, was denkst du? Was war das Erste, was sie gemacht haben, warum ich so enttäuscht war?
Umgraben.
Nee, das hätte ich noch okay gefunden. Sie haben erstmal schön ein Beet mit Pappe angelegt.
Ah, Pappmulchen, ja.
Genau, ja, nicht, also richtig, richtig drauf und dann, da war ich doch schon, dachte, ja, komm, schreib's ihnen mal, aber habe ich dann nicht. Wenn ihr wissen wollt, warum ihr keine Pappe im Garten verwenden solltet, dann hört euch gerne die letzte Folge von uns an, wo wir die Fehler angesprochen haben, die man so im Garten machen kann.
Ja, ist übrigens noch sehr verbreitet. Ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen einige Kunden angerufen, die bei uns mal was gekauft haben und mal gefragt, was sie so mit der Pflanzenkohle machen. Und da kam häufig nebenbei auch raus, dass sie auch mit Pappe im Garten mulchen. Habe ich natürlich direkt gesagt, hier, nee, sollte man besser nicht machen. Und gerade unter Permakulturen ist das immer noch recht verbreitet. Ja, von daher, spread the word. Desto mehr Menschen wir erreichen, desto mehr können wir verhindern, dass Ewigkeitschemikalien im Boden zurückbleiben.
Ich bin trotzdem noch ein großer Arte-Fan. Also falls ihr zuguckt,
liebes Arte-Team,
s'il vous plaît, gerne trotzdem melden.
Genau. Ich würde sagen, steigen wir doch mal in das Thema ein. Wir hatten jetzt ja schon gesagt, 16. Mai, das ist ein magisches Datum, wird von vielen hochgepriesen. Wahrscheinlich wissen auch schon 90% der Menschen, worum es geht. Kannst du dir vorstellen, Franz, warum es gerade der 16. Mai immer als wichtiges Gartendatum genannt wird?
Ja, genau, weil wir die Eisheiligen vorher haben und wir natürlich uns an diesen den Bauernregeln orientieren. Das sind wie Gesetze für uns, diese alten Sprüche. Und da ist es eben, der 15. Mai ist der letzte Tag der Eisheiligen. Also sind 5 Eisheiligen, die vom 11. bis zum 15. Mai abgearbeitet werden. Und der letzte ist am 15. Und ab dem 16. sagt man, okay, dann ist der Boden frostfrei. Dann sind ja auch die Eisheiligen vorbei, ne? Kein Eis mehr und deshalb ist das so das Datum, wo man eigentlich sagt, da kann man dann alles raussetzen, dann gibt es keinen Frost mehr, die Pflanzen wachsen ganz gut und da braucht man sich dann nicht mehr grämen und keine Angst mehr vom Eis zu haben.
Genau, du hast schon gesagt, uralte Bauernregel, was gibt es da für Eisheilige?
Ich weiß jetzt nicht, ob wir da, also ich habe mir die Namen aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob die so, du darfst sie gerne vorlesen.
Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, ich habe gerade rüber geschielt und gesehen, dass du sie da stehen hast und wollte dir eine gute Vorlage bieten. Ich weiß nur, dass die letzte Sophia heißt.
Ja, genau.
Genau, aber wir sind ja hier bei Keep It Grün und bei Keep It Grün wird nicht einfach irgendwas geglaubt, ohne es zu verstehen. Deswegen wird jetzt mal ganz genau hinterfragt, was eigentlich hinter diesen Eisheiligen steckt und warum sie als Bauernregel gelten, beziehungsweise ob das überhaupt sinnig ist, sich an die Eisheiligen als so wichtiges Datum im Kalender zu nehmen. Du hast gerade gesagt,
Warum guckst du eigentlich auf meine Daten, die ich hier stehen habe?
Ja, weil da passiert immer so viel.
Ja, ich hoffe, du hast deine eigenen dabei.
Ich habe das extra in kleiner Schrift, damit du es nicht lesen kannst.
Okay.
Und zwar, die Eisheiligen, wie gesagt, das ist eine uralte Tradition, die geht zurück in den julianischen Kalender. Der julianische Kalender ist anders als der gregorianische Kalender, den wir heute haben. Kannst du dir vorstellen, von wem der julianische Kalender erfunden wurde?
Von unserem Grundschulkollegen, dem Julian wahrscheinlich.
Ja, fast. Von Julius Caesar.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Mhm. Vor etwas über 2000 Jahren hat
er ist ein bisschen anders. Er ist ja ein bisschen anders als unsere. Ne? Deshalb sind die Eisheiligen auch nicht so nur an diesen Tagen, sondern es gibt ja irgendwie so einen Zeitraum, in dem sie sein könnten.
Richtig. Und aus dieser Zeit von dem julianischen Kalender, da war quasi die Tradition der Eisheiligen entstanden und auf die Tage 11. bis 15. Mai gesetzt. Jetzt hat es sich aber ergeben, dass im Jahre 1582 der Papst Gregor der VIII. Seinen eigenen Kalender publizieren wollte, der ein paar Verbesserungen mit drin hatte. Das ist der gregorianische Kalender, deswegen Papst Gregor. In einer päpstlichen Bulle hat er das festgelegt. Und jetzt ist dabei aufgefallen, wenn wir einen richtig guten Kalender haben wollen, der sich natürlich über die Jahre sehr stabil zeigt, dann müssen wir von dem julianischen etwas abweichen. Und zwar müssen wir den Kalender um 10 Tage verschieben. Das heißt, das, was heute der 1. Mai ist, oder was heute der 11. Mai ist, das ist dann im julianischen Kalender, ist dann im gregorianischen der 1. Mai. Also es wurde 10 Tage, wurde es quasi verschoben.
Mhm.
So. Das Problem ist, dass die Tage, die gesetzt wurden für die Eisheiligen, die wurden quasi auch immer noch auf dasselbe Datum gesetzt. Das heißt, eigentlich, wenn wir auf den julianischen Kalender gucken, haben wir die Eisheiligen gar nicht vom 11. bis zum 15. Mai, sondern vom 21. bis zum 25. Mai. Da müssten wir eigentlich unsere Eisheilige haben. Das heißt, wir zelebrieren die Eisheiligen früher, als es in der Bauerntradition eigentlich üblich gewesen wäre.
Mhm. Ja, sehr interessant. Das wusste ich auch nicht. Ich habe mir eher so ein bisschen das angeguckt, wie aktuell ist das heute noch? Ne?
Mhm.
Weil es kommt ja aus so einer Zeit, wo es an manchen Stellen doch nochmal kälter war als heute. Wir sorgen ja dafür aktiv, dass es deutlich wärmer wird früher. Und jetzt habe ich mal geguckt, okay, wie hat sich das verändert? Denn es geht ja eigentlich um die Frosttage im Mai. Ne? Also wie viele Tage habe ich, in denen noch wirklich es Nachtfrost gibt? Weil das ist eben das Problem für viele Pflanzen, wenn es dann unter Null geht und gerade wenn sie blühen oder sehr klein sind, frisch gesät, dann ist dieser Frost eben ein großes Problem. Und da habe ich gesehen, dass es wurde für die Stadt Trier durchgeführt, eine Studie. Und da hat man sich angeguckt, okay, wie viele Frosttage gab es über den ganzen Mai verteilt, jetzt nicht nur die Eisheiligen. Und das waren von 1951 bis 1961 waren das 0,4 Frosttage im Durchschnitt im Mai. Das heißt, in diesen 10 Jahren gab es 4 Tage mit Frost im Mai. Und dann hat man sich nochmal angeguckt, 1991 bis 2006, das heißt 15 Jahre. Und da gab es dann keinen einzigen Frosttag mehr im Mai in Trier. Wie repräsentativ das Klima da ist an der Mosel, weiß ich jetzt auch nicht. Das wurde aber daran durchgeführt. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, wie hoch ist denn die Frostwahrscheinlichkeit jetzt auf ganz Deutschland gesehen im Mai? Und was schätzt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Mai, also im gesamten Mai, Frost haben?
Laut Deutschem Wetterdienst die Spätfrostwahrscheinlichkeit Anfang Mai bei unter 10%.
Ja, genau, das habe ich auch.
Also dieselbe Quelle bekommen.
Ist doch sehr gering dafür, dass man das als so ein großes, und dann auch noch Mitte Mai, als so ein großes Thema aufmacht. Deshalb nicht mehr ganz aktuell die Bauernregel, aber manchmal ist es ja ganz gut, wenn man so Daten hat, an denen man sich festhalten kann und vielleicht hier ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen, ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, wenn man schon vor dem 16. Mai so ein bisschen probiert, Sachen zu machen, die auch bei Frost vielleicht Probleme geben können.
Ja, die kam ja auch aus einer Zeit, wo die Wettervorhersage noch überhaupt gar nicht ausgebildet war. Also das heißt, man musste sich irgendwas heranziehen und diese alten Bauernregel gibt es ja ganz viel, auch mit irgendwelchen Schlachtungen bei Mondphasen und so weiter. Und da ist es natürlich ganz wichtig zu gucken, einmal hat das irgendeinen Effekt und was ist der Grund, warum das entstanden ist und was sollten wir heute noch übernehmen und was ist, sag ich mal, so weit gealtert, dass wir sagen können, okay, wir haben inzwischen andere Messinstrumente, andere Tools, die wir zur Rate ziehen können, mit denen wir viel besser den Garten oder eben unser Leben managen können.
Die Menschen waren auch kleiner damals, ne?
Das kann sehr gut sein, ja. Wobei, das soll ein Trugschluss sein, dass die Türen deswegen alle viel kleiner waren, weil die Menschen damals so klein waren, sondern dass die Türen generell einfach klein gemacht wurden, damit möglichst wenig Luft reinkam, also möglichst wenig Zugluft.
Das heißt, aber die Menschen waren doch schon kleiner, oder?
Ja, aber soweit ich das weiß, sollen die Türen von damals, weil das wird ja oft als Beweis gesehen, wenn man so in alte Häuser reingeht, muss man sich mal ducken, weil die irgendwie auf 1,50 oder sowas sind, keine Ahnung, dass sie auch für die damaligen Menschen klein waren, die Türen.
1,50.
Ja, das ist übertrieben. dass sie auch für die damaligen Menschen klein waren, damit man eben nur reingehen konnte und nicht bequem reingehen konnte, weil das Wärme und Luft und sowas war damals noch ein größeres Thema.
Gut, man muss dazu sagen, die Häuser sind ja auch meistens vielleicht 200 Jahre alt oder so. Da ist jetzt evolutionstechnisch passiert in 200 Jahren noch nicht so viel, aber vielleicht in den, die Eisheiligen sind ja aus dem 3., 4. Jahrhundert. Das ist ja, die sind ja schon ein bisschen älter dann.
Genau, richtig. Also man kann sagen, die Idee, dass man einfach dass der Mai ein Zeitraum ist, wo viel im Garten passiert, wo eben der Frost, die Frostwahrscheinlichkeit immer weiter abnimmt. Das nimmt ja auch schon vom März an ab, auch im April nimmt das noch ab. Die ist auf jeden Fall da. Aber auch gerade im Hinblick auf Klimakrise, da gibt es ja einige Extremsituationen. Deswegen würde ich mich darauf auch weniger verlassen, also weniger auf die Eisheiligen verlassen und mehr auf die Wettervorhersagen der nächsten Wochen. Weil selbst wenn jetzt am 14. Mai zwar die Eisheiligen bald vorbei sind, aber wenn der Wetterdienst sagt, nee, guck mal, hier am 20. ist auf jeden Fall noch Frost angesagt, dann würde ich trotzdem noch warten. So unwahrscheinlich es auch sein mag. Genau. Also.
Starten wir mal, oder? Das,
jetzt haben wir es ja eigentlich alles kaputt gemacht. Ja. Aber es gibt ja, wir haben ja gerade gesagt, es gibt ja trotzdem noch Dinge, die man auf jeden Fall im Mai machen kann. Und vor allem, du hast es gesagt, es geht vor allem um die Auspflanzperiode für empfindliche Pflanzen. Pflanzen, die bei Frost kaputt gehen. Warum gehen viele Pflanzen bei Frost kaputt?
Weil sie sich eigentlich, also es gibt natürlich Pflanzen, die so einen gewissen Schutz haben gegen Frost, dagegen, dass das Wasser, was in ihnen ist, dann einfriert und dann eben zum Beispiel die Vakuole kaputt geht und deshalb hängen dann auch die Blätter so runter. Und manche Pflanzen haben das eben nicht. Gerade sowas wie Mais, der am besten so 9 Grad oder so braucht, um ausgesät zu werden, der kommt eben aus Regionen, wo es gar nicht so viel Frost wahrscheinlich gibt in der Zeit, wo er wächst.
Und bei den Pflanzen, die eben nicht diese Schutzmechanismen haben, dann dehnt sich das Wasser darin aus, wenn es friert. Du hast gesagt, es zerreißt quasi kleine Teilchen innerhalb der Zellen und dann ist das nicht gut für das Fortbestehen der Pflanze. Und deswegen müssen wir am besten warten, bis diese Periode vorbei ist, damit wir eben keinen Frost dort haben.
Ich möchte festhalten, dass ich nicht kleine Teilchen gesagt habe.
Ich habe es in Umgangssprache formuliert. Ja, es heißt, man hat ein Thema nur dann richtig verstanden, wenn man es einem 5-Jährigen erklären könnte.
Okay.
Deswegen muss man versuchen, mit einfacher Sprache das umzusetzen. Wobei ich natürlich nicht anzweifle, dass ihr Zuhörenden da draußen natürlich immer versteht, was der Franz da sagt. Ich sage das für mich selber, damit ich mich daran besser erinnern kann. Sehr gut. Was gibt es denn für Dinge, die man jetzt an diesem magischen Punkt, wo wir sagen, okay, die Frostwahrscheinlichkeit ist jetzt weg und wir erklären jetzt den Garten für frostfrei. Was gibt es für Dinge, die wir davor noch auf jeden Fall machen sollten?
Mhm. Ich fange mal mit einem Punkt an, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Und zwar geht es um das Thema Komposter. Und hier auf jeden Fall den Komposter umzusetzen oder einen Komposter anzulegen. Denn kannst du dir vorstellen, warum ein Komposter, wenn es friert, nicht so effektiv ist?
Im Kompost sind ja Mikroorganismen am Werk und die Mikroorganismen brauchen Wärme. Mhm. Wenn es friert oder wenn es sehr kalt ist, dann geht langsam der Stoffwechsel der Mikroorganismen, fährt sich runter und dann arbeiten die nicht so viel und dann funktioniert die Kompostierung nicht so gut.
Eben, deshalb jetzt, wo es aufhört zu frieren, die beste Zeit, den Kompost umzusetzen. Das macht man zum einen, damit der nochmal durchmischt wird, weil sonst hast du ja gerade an den Außenbereichen Dinge, die nicht so schnell kompostiert werden, die kommen dann wieder nach innen und ich belüfte das Ganze nochmal, denn ein Komposter braucht sehr viel Luft, sehr viel Sauerstoff, um gut zu funktionieren. Und, was wir ja auch schon mal angesprochen haben, viele Leute haben zwar einen Komposter, nutzen aber den Kompost gar nicht so. Also die schmeißen da immer weiter die Sachen drauf und der verrottet dann immer weiter und dann irgendwann machen sie einen neuen oder so. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man seine Früchte erntet, die man durch den Kompost bekommt. Das heißt, ich kann auch jetzt die Komposterde entnehmen und die direkt in meinem Garten einsetzen. Denn du hast es gesagt, das ist eine gute Zeit, um irgendwie Pflanzen zu pflanzen. Kompost ist jetzt nicht unbedingt die beste Anzuchterde, aber ich setze ja auch viele Pflanzen, die ich vorgezogen habe, raus. Die kann ich dann in so fertigen Kompost setzen. Und deshalb ist das, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, entweder den Kompost umzusetzen, wenn ich schon einen habe, oder eben einen neuen anzulegen. Wir haben auch schon mal ein Video gemacht, wie wir einen Dreikammer-Komposter bauen. Inzwischen würde ich sagen, 2 Kammern reichen eigentlich. Also 3 ist schon, da braucht man schon wirklich sehr viel, was da reinkommt. Meistens reichen 2 aus, besonders wenn man Tiere hat. Und deshalb das so meine Zeit, das auf jeden Fall zu tun. Gerade auch, weil man ja, wenn man einmal anfängt auszusäen, die Zeit dann doch immer knapper wird, weil man dann ist man damit beschäftigt, die Pflanzen am Leben zu halten und zu verbessern. Es gibt so ein paar Tricks, wie man gucken kann, ob der Kompost schon reif ist, ob der schon fertig ist. Einmal natürlich einfach an der Struktur. Ich glaube, wenn man so ein bisschen erfahrener ist, erkennt man es daran sehr gut, ne? Der ist sehr feinkrümelig, der riecht auch nicht schlecht, der riecht so nach Waldboden, wenn er fertig ist, der fühlt sich eigentlich so an, wie sich Pflanzerde anfühlen sollte. Und es gibt aber auch den sogenannten Kresse-Test, hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Kannst du dir vorstellen, was der Kresse-Test im Zusammenhang mit Kompost bedeutet?
Ich könnte mir vorstellen, dass man wahrscheinlich Kresse darauf anzieht und dass die Kresse dann irgendetwas macht.
Genau, die Kresse sagt einem quasi, ob der Kompost schon reif ist. Das heißt, ich nehme einfach diese Komposterde, wo ich denke, ist die vielleicht schon fertig oder noch nicht, und säe dann Kresse drauf. Kresse wächst sehr schnell, ist auch sehr empfindlich, was zu viele Nährstoffe angeht, und deshalb kann ich hier gut einschätzen, wie gut meine Pflanzen später auf diesem Kompost wachsen. Denn wenn die Kresse nur gelblich ist und so verkrüppelte Blätter hat, dann ist der Kompost noch nicht reif. Wenn sie aber grün wächst und starke Wurzeln bildet, wie man das eigentlich von der Kresse kennt, dann habe ich reifen Kompost, und Kresse wächst ja auch sehr schnell. Das habe ich in wenigen Tagen, habe ich dann mein Ergebnis und weiß, ob ich diese Komposterde im Garten nutzen kann oder eben nicht.
Ach, spannend.
Sehr spannend, oder?
Wusste ich gar nicht, ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dann hatten wir nämlich den fertigen Kompost, wenn er denn fertig ist, und den können wir dann direkt benutzen, weil, wenn wir die Pflanzen auspflanzen, bevor Pflanzen dort auf dem Beet sind, haben wir natürlich die Möglichkeit, noch Bodenbearbeitung durchzuführen. Wir können Feststoffdünger mit ausbringen, wir können Kompost mit einbringen und so weiter. Wenn dort überall Pflanzen wachsen mit ihren kleinen Wurzeln in der Erde, dann können wir das natürlich nicht mehr so einfach machen. Jetzt hat man natürlich auch schon vor Mai einige Sachen draußen, die wachsen, ne? Also es gibt einige Salate, grüne Pflanzen und dergleichen, die sich schon gut machen, die man sogar im Mai schon ernten kann. Aber das ist eher die Minderzahl. Also im Mai ist eigentlich das, wo... Also was nach Mai noch nicht draußen ist, das, das hat es dann im Grunde auch geschafft. Von daher, genau, ist das auch eine Periode, wo ich Kompost mit ausbringen kann. Ich kann aber auch noch andere Sachen mit ausbringen. Bei uns geht es ja auch viel um das Thema Pflanzenkohle zum Beispiel. Wir könnten, wenn wir Pflanzenkohle in den Boden einbringen wollen, hat ja ganz viele Vorteile. Das würde ich dann zum Beispiel auch jetzt quasi als magische Zeit nehmen, weil man es jetzt eben noch machen kann, damit die Pflanzen diese Saison noch davon profitieren können. Und das bringt uns ganz smooth zu unserem heutigen Sponsor rüber. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
Werbung.
Franz, ich habe gerade wieder mit Kunden telefoniert, die im letzten Jahr Pflanzenkohle ausprobiert haben und gerade nachbestellt haben. Und die sind von Pflanzenkohle begeistert. Aber die Frage, die ich häufig bekomme, ist, wie fängt man denn am besten mit Pflanzenkohle an?
Genau dafür haben wir doch unser Pflanzenkohle-Set. Da ist alles dabei, was du brauchst, um mit Pflanzenkohle zu starten. Zum einen natürlich die Kohle an sich. Dann haben wir Vinasse, das ist ein Flüssigdünger, der die Pflanzenkohle mit Nährstoffen auflädt. Und wichtige Mikroorganismen, die für einen super fruchtbaren Boden sorgen. Einfach alles mischen, im Beet ausbringen und fertig.
Das klingt ja alles wunderbar, aber können wir es nicht doch irgendwie ein bisschen schmackhafter machen? Können wir nicht 5 Euro Rabatt oder sowas draufhauen?
Ach, ich würde sagen, wir geben sogar 10 Euro Rabatt. Also mit unserem Code Z10, den findet ihr auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, spart ihr aktuell 10 Euro auf unsere Pflanzenkohle-Sets. Wenn ihr einmal Pflanzenkohle ausprobieren möchtet, ist jetzt die perfekte Zeit dafür. Einfach das Ganze mischen und dann vor den Eisheiligen noch im Garten ausbringen und im Sommer gute Erträge erwarten. Also, los geht's.
Und damit wieder zurück zu unserem Thema. Franz, was gibt es denn sonst noch für Themen, die man auf jeden Fall vor oder im Mai im Garten gemacht haben sollte?
Achso, ich dachte, jetzt hast du mal eins.
Nö, ich habe ja Bodenbearbeitung schon mit reingebracht.
Das war das Thema.
Das war meins,
schon.
Ja.
Achso. Das war meins. Okay, ja. Entschuldigung. Mach ich mal weiter. Ein großes Thema im Garten, gerade wenn es so Richtung Sommer geht, sind ja auch Schnecken. Und da kann man sich sehr gut darauf vorbereiten, eben dafür zu sorgen, dass man weniger Nacktschnecken vor allen Dingen im Garten hat, weil die ja schon zu einem großen Problem werden können. Gerade was meine jungen Pflanzen angeht, also die putzen die ja wirklich sehr schnell weg und da ist sehr schnell sehr viel im Argen, wenn ich mich nicht darum kümmere, meinen Garten gut auf Schnecken vorzubereiten. Und gerade in so feuchten Sommern, wir hatten ja jetzt schon einen relativ feuchten Winter und Frühjahr, also hat ja wirklich sehr viel geregnet dieses Jahr schon. Und wer weiß, wie es im Sommer weitergeht. Also wenn es sehr trocken ist, dann hat man auch nicht so viele Nacktschnecken. Aber das kann sich auch schnell ändern. Und deshalb habe ich mal so meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tipps mitgebracht, die ihr machen könnt, um euren Garten vor Schnecken zu schützen. Besonders geht es ja hier um das Thema Nacktschnecken. Und das Erste, was man machen kann, oder fragen wir dich erstmal, kennst du einen, um dich auch ein bisschen hier zu integrieren?
Man kann zum Beispiel Barrieren aufbauen, Schneckenzäune oder Schneckenkrägen.
Genau, Schneckenzäune, Schneckenkrägen sind sehr, sehr effektiv. Der Nachteil ist natürlich, dass sie sehr teuer sind, ne? Also das muss ich eben meistens kaufen und da kann man schon mal, wenn man ein großes Beet hat, also wenn ich nicht nur so ein Hochbeet habe, kann das schon mal sehr, sehr teuer werden. Gerade wenn ich sage, okay, ich mache das einfach ums ganze Beet rum. Hatte ich mir aber auch aufgeschrieben. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Inzwischen wurde übrigens wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kaffee gut gegen Schnecken hilft. Kannst du dir vorstellen, was im Kaffee ist? Was?
Ja, ich habe es auch schon mal im Podcast erwähnt vor einiger Zeit. Und zwar mögen die das Koffein nicht.
Genau, das ist eine Art Nervengift. Und das in der großen Dosis kann das sogar dazu führen, dass die Schnecken sterben. Deshalb eine gute Möglichkeit, den Garten vor Schnecken zu schützen, eben einfach den Kaffeesatz zu verteilen um die Pflanzen rum. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Du hast es, gut, du trinkst keinen Kaffee, du hast es eh nicht ausprobiert.
Doch.
Ah, du hast es ausprobiert?
Ich habe schon ausprobiert, ja. Zwar habe ich bei meiner Oma immer gesehen, die hat immer Kaffee und Eierschalen in die Beete mit reingeschmissen, habe ich mit ausprobiert. Es hat so semi-gut funktioniert. Und danach habe ich nämlich dann auch nochmal mich in den Quellen durchgeschlagen. Und ja, das Koffein ist ein Nervengift und die Schnecken mögen das nicht. Allerdings ist die Frage immer von der Dosierung. Und Koffein ist wasserlöslich, wird ja auch, ne? Wenn du den Kaffee machst, wird das ja auch im Wasser gelöst. Und wenn es ein paar Mal regnet, wäscht sich das schnell aus. Und die Frage ist natürlich, wie viel bleibt am Ende noch im Kaffeesatz drin? Das heißt, ja, es wirkt, aber eben nur eine geringere Zeit.
Genau, also
würde ich es ergänzend machen zu anderen Sachen, die ich sowieso dann auch im Garten mache.
Genau, das wäre mein nächster Punkt, dass man es eben regelmäßig und auch wahrscheinlich sehr viel davon ausbringen muss, damit es wirklich effektiv gegen Schnecken wirkt. Aber es gibt ja zum Glück noch mehr Möglichkeiten. Ja.
Okay, kurz dazu noch. Ich würde es übrigens nicht ausbringen, wenn ich gerade Saatgut aussehe, weil der Kaffeesatz durch das Koffein eine keimungshemmende Wirkung hat. Das heißt, nur bei schon gesprossenen Pflanzen benutzen.
Genau, und ich würde sowieso nicht zu nah an die Pflanzen, sondern eher so draußen außenrum legen, je nachdem, wie groß mein Beet ist. Dann das Thema Absammeln ist sehr zeitaufwendig, also die Schnecken zu sammeln, aber eben auch sehr effektiv, weil wenn die Schnecke weg ist, ist sie weg. Da kann man mit Schneckenbrettern helfen, also ich lege Bretter aus, unter denen sich die Schnecken dann verkriechen tagsüber, gerade wenn die Sonne scheint, und da kann ich sie dann eben absammeln. Wir hatten noch mal so eine Schere, so eine Schneckenschere, so eine Zange,
Greifer, ja.
Wie so eine Grillzange, womit man die besser einsammeln kann. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Der Schnegel,
ja, genau. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt uns gerne. Das ist ein Produkt in der Mache. Dann kann man zum Beispiel auch Sägemehl als Schutzring auslegen, also vielleicht eine Mischung aus Sägemehl und Kaffee, vielleicht ist das der Trick. Sägemehl trocknet nämlich die hat so eine trocknende Wirkung für die Schnecken, das heißt, sie gehen nicht so gerne darüber, weil sie eben immer diese Schleimschicht brauchen. Du hast ja letztes Mal beim Schneckenkorn schon angesprochen, dass es diese Produktion des Schleims hemmt oder ganz aussetzt, und das kann man eben auch mit viel Sägemehl erreichen, dass man so einen großen Schutzschild außenrum legt. Da ist natürlich auch das Problem, okay, wenn es regnet, saugt sich das voll und dann ist es nicht mehr so trocken, dann ist es für die Schnecken auch egal. Deshalb muss man da auch immer sehr hinterher sein. Ich habe auch schon gelesen, dass Leute Brandkalk nutzen. Würde ich nicht nehmen, weil der kommt ja dann auch in den Boden und dann ändere ich wieder den pH-Wert in meinem Boden. Nützlinge unterstützen, natürlich super wichtig. Wir kennen die Klassiker Erdkröte zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Schnecken, die zum Beispiel die Gelege von meinen Schnecken fressen, zum Beispiel Weinbergschnecken, fressen die Gelege von Nacktschnecken, stehen auch unter Naturschutz und fressen nur tote pflanzliche Materialien. Also Weinbergschnecken unbedingt leben lassen, sehe ich auch oft, dass die abgesammelt werden. Gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Und was ich immer wieder sage, zum richtigen Zeitpunkt gießen. Also morgens gießen, habe jetzt auch gehört, dann verdunstet ja auch weniger, weil abends ist der Boden ja warm, verdunstet vielleicht mehr Wasser, morgens verdunstet nicht so viel. Das heißt, vielleicht sogar noch besser für meine Pflanzen. Und die Nacktschnecken, die eher abends und nachts unterwegs sind, haben dann nicht so einen feuchten Boden, fühlen sich nicht so wohl. Und es gibt auch noch Pflanzen, die gegen Schnecken helfen sollen. Das ist wieder sowas, okay, das hat vielleicht mal bei jemandem funktioniert, ob es bei allen funktioniert, ich weiß es nicht. Bohnenkraut und Kamille werden hier immer wieder genannt. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ob es funktioniert, ich weiß ja nicht.
Die sollen dann die Schnecken fernhalten, dass sie gar nicht dahin kommen?
Genau, das ist auch wie so ein Schutzwall drumherum. Die Schnecken mögen das wohl nicht. Die wahrscheinlich irgendwas, was diese Pflanzen ausstoßen, irgendwelche ätherischen Öle oder so. Und deshalb kreuzen sie da nicht so durch. Deshalb, ich würde es ausprobieren, aber würde mich nicht darauf verlassen.
Es gibt so ein paar Dinge, vom Hörensagen hat man das mal irgendwie erfahren, aber da gibt es dann auch unterschiedliche Berichte, wie zum Beispiel Schafwolle auch, ne, dass da Schnecken ungern drüber gehen. Auch schon gehört, dass es gut funktioniert hat von anderen, dass es gar nicht funktioniert hat. Man kann mit den Pflanzen auch genau das Gegenteil machen. Man kann Opferpflanzen ansetzen, zum Beispiel die Tagetes, die Studentenblume. Das mögen die Schnecken wohl sehr gerne. Und dann kann man sie eben gezielt an dieser Pflanze absammeln. Das habe ich auch mal gemacht und es hat gut funktioniert. Man lockt da natürlich auch ganz viele Schnecken an zu dieser Pflanze. Man muss die ja dann auch absammeln, weil sonst gibt es die nicht mehr lange.
Sonst füttert man die Schnecken nur.
Ja, richtig. Genau. Und sowas wie Schneckenkorn und sowas auf keinen Fall benutzen, haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet, wo wir über die Don'ts vom Garten geredet haben. So, dann mache ich mal weiter, mache ich das nächste Thema. Guck mal hier, ne, jetzt bringe ich ein weiteres mit ein. Was man noch machen kann im Garten, auf jeden Fall, gerade im Mai, ist, dass man das Wassermanagement gut aufsetzt. Also das heißt, wenn man noch nicht damit begonnen hat, Wasser zu sammeln. Denn gerade die Sommermonate werden immer heißer, immer trockener. Wir haben länger anhaltende Dürreperioden. Und dann hilft es, wenn wir Wasserfässer, die vorhanden sind, eben schon gefüllt haben. Das sollte man idealerweise schon vor ein paar Monaten gestartet haben. Im Winter sollte man diese Gefäße ja das Wasser rauslassen, damit die, wenn die zufrieren, wenn es zu einem starken Frost kommt, nicht kaputt gehen. Aber allerspätestens jetzt sollte man sich überlegen, dass man die auf jeden Fall gefüllt kriegt, bevor die Sommerhitzen kommen. Was man auch machen kann, wovon wir auch sehr viel reden, ist, dass man sich um Mulch kümmert. Jetzt gerade bevor man die Pflanzen ausgepflanzt hat, war der Boden ja quasi brach. Hätte man jetzt schon eigentlich idealerweise im Herbst das Mulch aufbringen sollen, weil dann über den ganzen Winter hinweg auch der Boden geschützt bleibt. Wenn das nicht passiert ist oder wenn das Mulch sich aufgebraucht hat oder weggeweht wurde oder sowas, dann kann man das jetzt nachlegen. Und gerade wenn die Pflanzen ausgepflanzt wurden, dann kann man das Mulch gut neuen Setzlinge verteilen. Und ein dritter Punkt noch, wenn man Bewässerungssysteme hat, also wenn man Bewässerungsschläuche zum Beispiel hat, dann kann man die auch jetzt eben ausbringen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, bevor die Pflanzen gepflanzt sind, wir haben keine Frostwahrscheinlichkeit, weil das für die Systeme auch nicht gut ist. Und die kann man jetzt installieren. Man kann auch sowas wie Ojas, also diese großen Tonkugeln, kann man jetzt in den Boden einlassen, weil wir eben jetzt noch graben können und keine Wurzeln darin sind. Der Trick dabei ist, dass man quasi einen großen Ball hat im Boden, der mit Wasser gefüllt ist und langsam das Wasser an die Außenbereiche abgibt, den man dann von oben immer wieder befüllen kann. Wir bekommen übrigens unsere ersten Ojas in einigen Tagen und da bin ich schon sehr gespannt drauf und dann werden wir die mal ausprobieren und auch in der nächsten Folge sicher mal ein paar Takte dazu sagen.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, Wassermanagement, sehr wichtig. Gerade im Sommer, wenn es ja jetzt, wenn wir immer längere Perioden haben, wo es trocken ist. Und da passt ja auch das Thema Pflanzenkohle, was du eben gesagt hast, sehr gut zu. Ist immer ein bisschen schade, weil jetzt im Frühjahr macht man sich eigentlich nicht so Gedanken drum, hat man nicht so dieses, okay, es ist richtig trocken und meine Pflanzen haben Probleme mit dem Wasser. Und jetzt müsste ich aber Pflanzenkohle ausbringen, damit ich eben weniger diese Probleme im Sommer habe. Aber jetzt merke ich noch nicht so, dass es wirklich ein Problem ist. Deshalb da immer so, denkt man im Sommer, hätte ich doch im Frühjahr Pflanzenkohle ausgebracht, weil dann ist es oft schon schwieriger, weil halt alles durchwurzelt ist. Noch habt ihr die Zeit, Pflanzenkohle auszubringen. Und ihr könnt sie ja noch aufladen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt morgen, ja, das wird morgen veröffentlicht, 1. Mai, dann hat man ja noch 2 Wochen ungefähr, um die Pflanzenkohle mit Nährstoffen zu mischen. Und dann kann sie noch, die Oberfläche wird noch vorbereitet, sie vermischt sich mit den Nährstoffen, dann kann ich sie noch ausbringen. Also jetzt ist eigentlich noch alles im Lot, noch.
Genau. Sonst ist es ähnlich wie mit mehrjährigen Pflanzen, mit Bäumen zum Beispiel. Da hat man auch große Probleme, wenn bestehende Baumbestände unter Trockenheit leiden. Ja, wie kann man da den Boden noch bearbeiten? Ne? Dann muss man sich komische große Geräte zu legen, die dann irgendwie versuchen, in den Boden etwas reinzupumpen, ohne dass die Wurzeln beschädigt werden und sowas, dann ist das deutlich aufwendiger, als wenn das alles vorher erledigt wird.
Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Du bist ja kein, ich weiß ja, dass du kein Tomaten-Fan bist, nicht so gerne Tomaten magst. Und es gab im Jahre 1820 einen Prozess gegen Tomaten. Und zwar von der Stadt Salem in New Jersey in den USA am 25. September 1820 ein Prozess gegen Tomaten. Kannst du dir vorstellen, warum es einen Prozess gegen Tomaten gab? Also die Tomatenpflanze.
Vielleicht, weil sie nicht gut schmecken?
Nee, nicht ganz. Man hat sie gar nicht gegessen damals. Die Stadt ist übrigens auch bekannt für die Hexenprozesse in den USA.
Ah, okay,
USA.
Das macht Sinn.
War aber glaube ich, so 200 Jahre vorher. Und zwar war es, weil man dachte, dass die Tomaten giftig sind. Deshalb wurde ein Prozess geführt, um eben diese Tomatenpflanzen zu verbieten. Und kannst du dir vorstellen, wie, also der Prozess ist ausgegangen, dass man Tomatenpflanzen nicht, also sie haben den Prozess nicht verloren, die Tomatenpflanze hat den Prozess gewonnen. Mhm. Kannst du vorstellen, warum? Wie hat man bewiesen, dass Tomatenpflanzen nicht giftig sind?
Wahrscheinlich hat jemand eine Tomate gegessen und ist nicht gestorben.
Genau, der Prozess endete nämlich, nachdem Robert Gibbon Johnson einen Korb Tomaten gegessen hatte, ohne dass dies negative Folgen für ihn hatte. Man weiß leider nicht ganz so, ob das wirklich so ganz genau so passiert ist, weil es
genau,
da nicht so viele Aufzeichnungen gab.
Wahrscheinlich ist er ein paar Tage später dann doch irgendwie krank geworden, aber.
Genau, aber damals wurde Tomaten ja auch viel als Zierpflanzen genutzt und man wusste gar nicht so, kann man die jetzt essen oder nicht. Deshalb 1820 ist auch noch nicht 200 Jahre her, da wurde noch ein Prozess gegen Tomaten geführt.
Vielleicht hat man auch die falschen Teile der Tomate gegessen.
Das stimmt.
Die Zweige, die Stängel, die Wurzeln.
Ich habe noch ein Rätsel für dich, wo wir einmal dabei sind. Mhm. Und zwar, was führte im späten 19. Jahrhundert zum fast vollständigen Aussterben der Weinstöcke in Frankreich und wie wurde das Problem gelöst? Vielleicht kannst du erstmal überlegen, warum die alle gestorben sind.
Spätes 19. Jahrhundert, wahrscheinlich gab es eine Trockenheit.
Nee, anderer Grund?
Ein Schädling.
Richtig, die Reblausplage. Mhm. Und jetzt die Frage, wie ist man dieser Plage Herr geworden, beziehungsweise was hat man gemacht, damit der Wein wieder leben konnte?
Man hat ganz viele Schulkinder gesammelt, die dann über die Weinreben und Berge gelaufen sind und diese Läuse abgesammelt haben.
Ja, ist nicht ganz so einfach wie mit dem Kartoffelkäfer, die ist ein bisschen kleiner. Das war es vielleicht nicht, dass ich glaube, dass sie es nicht versucht hätten, aber es war ein anderer Grund. Und zwar, weißt du denn, was man heute macht, um zum Beispiel bei Apfelbäumen die robuster zu machen, dass sie besser mit extremen klimatischen Bedingungen zurechtkommen, dass sie schädlingsresistenter sind?
Macht man so Netze drüber?
Nee, noch viel früher, man veredelt sie.
Ah ja.
Genau, man nutzt eine Unterlage, also ne, die Wurzeln sind quasi eine andere Pflanze als das, was oben wächst. Und genauso hat man es beim Wein auch gemacht. Man hat nämlich herausgefunden, dass die amerikanische Rebe, dass die resistent gegen die Reblaus ist. Und man hat diese dann als Unterlage genutzt und darauf dann weiter diesen Wein gepflanzt. Und das hat dazu geführt, dass der Wein resistent gegen die Reblaus war und man auch in Frankreich, sehr bekannte Weinregion, wieder den Wein anbauen konnte.
Also ist das eigentlich französisch-amerikanischer Wein, den wir dann von dort aus bekommen?
Wahrscheinlich, ja. Heutzutage gibt es da natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Man kann ja auch sehr viel totspritzen. Gerade im Weinbau ist das ja ein Riesenthema. Aber ja, genau. Amerika ist, glaube ich, auch heute noch eine bekannte Unterlage.
Ja, richtig spannend. Jetzt haust du es einfach so aus der Hüfte raus.
Einfach hätte ich auch noch 20 mehr von gehabt. Nächste Folge gibt es mehr.
Ja, richtig. Kannst du ja mal zum Start der Folge direkt einsetzen.
Okay.
Das, ja.
Bisschen Gehirnjogging.
Ja, genau. Muss ich richtig aufpassen. Jetzt bin ich ja schon fast müde geworden.
Müde.
Genau, bevor ihr da draußen müde werdet. Erstmal Frage an Franz, hast du noch was?
Ich hab noch was, ja.
Ja, komm.
Du hast doch auch noch eins.
Nee, ich bin durch.
Ach so. Okay. Ich habe noch eins, und zwar das Thema Bodenproben. Und zwar habe ich ja auch, bezieht sich auch so ein bisschen auf letztes Mal, ne? Wir wollen ja dass wir die Fehler machen, die wir letztes Mal besprochen haben. Und da ging es ja darum, dass man die Bodenart nicht kennt. Wichtig ist auch, dass man weiß, was im Boden, welche Nährstoffe vorhanden sind, damit ich entsprechend düngen kann. Kann man auch jetzt schon gemacht haben, wenn man noch nicht gedüngt hat, umso besser, nicht umso besser, aber wenn man eine Bodenprobe noch nimmt, sehr gut. Kannst du dir denken, warum man Bodenproben jetzt nehmen sollte und nicht erst, wenn die Pflanzen gepflanzt sind?
Wahrscheinlich, weil die Pflanzen natürlich Nährstoffe entnehmen und man dadurch ein verzerrtes Bild bekommt von dem Boden.
Genau, also die Pflanzen nehmen ja auch Nährstoffe auf, die binden Nährstoffe in ihrer Sprossachse, in ihren Blättern, in ihren Wurzeln und wenn sie absterben, wären sie wieder im Boden vorhanden. Sie leben aber ja dann gerade und deshalb sind dann die Proben nicht wirklich repräsentativ. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall Bodenproben nehmen, wenn im Idealfall nichts auf meiner Fläche wächst. Und dann auch so Mischproben. Das heißt, ich nehme an ganz vielen Stellen von meinem Beet Proben, mische die und nehme daraus dann eine Probe, die ich eben ans Labor schicke. Und dann weiß ich danach, was für eine Bodenart habe ich, das haben wir letztes Mal schon gesprochen, aber auch, welche Nährstoffe sind in meinem Boden vorhanden und was muss ich vielleicht noch düngen, denn ich weiß ja jetzt, was als nächstes gepflanzt wird, weiß, was für Nährstoffe die Pflanze braucht und dann eben noch so ein bisschen gezielter düngen, ne? Also ein Dünger, der vielleicht gerade so Mikronährstoffe so ein bisschen unterstützt, Spurenelemente enthält oder eben auch, ob der pH-Wert passt. Da kann ich dann auch eben mit der eben angesprochenen Kalkung ein bisschen arbeiten oder mit Pflanzenkohle, die ja auch dafür sorgt, dass der pH-Wert ein bisschen angehoben wird und eben genau weiß, was ich machen soll. Und natürlich Schwermetalle haben wir ja auch angesprochen letztes Mal.
Genau. Oder wenn der pH-Wert in die andere Richtung geht, dann kann man mit irgendwelchen säurehaltigen Sachen, also sowas wie Bokashi oder mit Jauchen arbeiten.
Stimmt, ja. Bokashi ist ja bei dir ein großes Thema aktuell.
Ja, es ist genau richtig. Wo du es gerade ansprichst, ich habe nämlich jetzt meinen Bokashi, den ich über den Winter aufgefüllt habe, ausgeleert. Und es ist schon ein sehr interessantes Geruchserlebnis. Also nicht nur der Sud, sondern das ist der komplette Prozess. man geht da durch verschiedene Schichten durch und ich hab das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man am Meer ist und da gibt es ganz viele Algen und die sind angeschwemmt und die fangen an zu verrotten. Und diesen verrottenden Algengeruch, den hatte ich ganz unten im Bokashi.
Okay, also hat dich an Urlaub quasi erinnert.
Quasi, aber deswegen bin ich so erholt.
Sehr gut.
Super. Wunderbar. Jetzt, wo wir alles auf dem Tisch haben, was wir uns rausgearbeitet haben, oder hast du noch was?
Boah, nee, also ja, ich will jetzt ja auch nicht eins nach dem anderen raus.
Genau, bevor ihr uns da draußen einschlaft, würde ich sagen...
Jetzt übertreibst du aber, also...
Ich habe gehört, es gibt Menschen, die hören uns zum Einschlafen. Also, na gut, jetzt aber, dann hoffe ich, dass ihr heute einiges gelernt habt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt den Unterschied zwischen den Kalendern, ihr wisst jetzt, was im Mai noch alles gemacht werden muss und was gemacht werden kann. Und... ja, damit seid ihr im Grunde bestens vorbereitet. Wenn euch gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, dann bewertet unseren Podcast doch gerne auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert. Ihr könnt uns auch gerne auf unseren Kanälen folgen. Wir sind bei Instagram, uns gibt es bei YouTube, bei Spotify und wir haben auch eine Website mit ganz vielen Ratgebern. Wenn ihr Interesse habt, noch etwas für den Garten euch zuzulegen, zum Beispiel Pflanzenkohle-Sets, dann könnt ihr das gerne tun bei keepitgrün.shop. Damit unterstützt ihr uns und damit indirekt auch den Podcast. Und in Kürze könnt ihr uns auch über Patreon unterstützen. Würde ich jetzt sagen, teasern wir schon mal an. Das wird gerade noch aufgesetzt. Genau, da müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen was gedulden. Aber ich denke, ihr habt jetzt genügend im Garten zu tun. Von daher wünsch ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.